Hallöchen, ihr da draußen. Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Flachkörper. Ich bin euer Host, Philipp, und ich nehme euch mit auf eine kleine Reise durch vor allem meine persönlichen Gedanken zu gewissen Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Erstmal zum Podcast vorneweg, wie sieht das jetzt hier aus? Die Überlegung ist, dass wir das jetzt hier alle 2 Wochen einfach mal machen und ich über gewisse Themen einfach rede. Der Name Flachkörper kommt daher, das ist ja in etwa das Gegenteil eines Deep Dives. Nämlich, wir kratzen nur ein bisschen an und unter der Oberfläche, wir springen flach rein und falls ihr Bock habt, beschäftigt euch weiter mit den Themen und ich liefere hier den Gedankenanstoß oder am Ende sind es halt Smalltalk-Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, damit ihr das nicht machen müsst. So, und heute ist das große Überthema Identität. Ein neuer Podcast braucht natürlich Identität und ich habe dazu 3 spannende Themen herausgesucht, finde ich sehr spannende Themen, herausgesucht, wo Identität eine gewisse Rolle spielt. Es geht einmal um eine Identität neu entdecken, neu interpretieren. Dann geht es darum, eine Identität um etwas anderes herum aufzubauen. Und am Schluss möchte ich mit euch noch darüber reden, wie es eigentlich ist, eine neue Identität aus dem Nichts heraus zu schaffen. Und ob das Ganze was bringt. Das allererste Thema ist Ostdeutschland. Wir haben ja Oktober, 35 Jahre deutsche Einheit. Am 3. Oktober haben wir gefeiert in Saarbrücken. Also das hat jetzt nicht viel mit Ostdeutschland zu tun, aber dort wurde groß von der Bundesregierung gefeiert. Und gleichzeitig gibt es ja eine neue Welle der Ostalgie, eine vielleicht neue ostdeutsche Identität. Und der Osten hat eine Identität, manche schaffen es nicht, also hat sowieso eine Identität und manche Leute schaffen es nicht mal Ossi zu sagen, ohne die Nase dabei zu rümpfen. Manche Leute sind eben sehr stolz darauf, Ossi zu sein, auf ihre Herkunft auch. Und genau da gehen wir jetzt rein. Also wenn wir jetzt erstmal so sagen, der Osten, ostdeutsche Identität, das ist Jägerschnitzel, Sandmännchen und die Simme, das Motorrad Simson. Und natürlich dann am Ende schöne Grüße aus dem Osten, ne? Also, aber dahinter steckt ja ein bisschen mehr. Der Osten gilt als dann vor allem aus einer westdeutschen Perspektive eher als abgehangen und Leute aus dem Osten vor allem aus einer westdeutschen Perspektive ebenso. Und nun sieht man vor allem auf Social Media oder auf ähnlichen Bereichen, dass Leute daraus etwas Positives machen. Der Osten wird als etwas Positives dargestellt. Man ist wieder stolz darauf, Simme zu fahren und man ist wieder stolz auf das richtige Jägerschnitzel mit Nudeln und nennen wir es mal Tomatensauce. Und damit schafft sich die Jugend im Osten eine kulturelle Identität. Und die ist natürlich geprägt durch das Bild, was sie von ihren Eltern, also vor allem Menschen, die noch in der DDR aufgewachsen sind und dann die Wende live miterlebt haben oder halt auch von der Nachwendegeneration wird dieses Bild auch geprägt. Und man neigt dann natürlich daran, gewisse Dinge zu verklären. Also die DDR, den Osten als etwas deutlich Besseres festzustellen, wenn man dann oft vergisst, wie schlecht manche Dinge dann doch eigentlich waren. Und gleichzeitig gibt es halt auch Dinge, die Leuten mit DDR-Vergangenheit oder aus Erzählung dann einfach fehlen. Und so gibt es halt jetzt diese neue Welle der Ostalgie. Und diese Welle, das habe ich ja gerade eben schon angedeutet, wenn sie vor allem auch in der Darstellung auf Social Media getragen wird, ist eine Welle, die von Leuten kommt, die so 10 Jahre nach der Wiedervereinigung, also mein Alter, getragen wird oder noch jüngeren. Und das kommt daher, dass, also sie haben eigentlich gar nichts mit der DDR am Hut. Sie kennen eben nur die eventuell etwas ins positivere Licht gerückten Erzählungen ihrer Eltern. Und gleichzeitig, obwohl sie nichts mit der DDR und Ostdeutschland per se außer der Herkunft zu tun haben, sind sie trotzdem Ossis. Und werden auch noch so wahrgenommen. Und da reden wir ja gerade von diesen unterschiedlichen Perspektiven. Ein Großteil der jungen Menschen in Westdeutschland denkt, dass es keine großen Unterschiede mehr zwischen Ost und West gibt. Im Osten ist es ein etwas geringerer Teil, der das überhaupt denkt. Und So wird diese Welle eben von vor allem Jugendlichen getragen. Man fährt wieder Simson und man ist auch wieder ein bisschen stolzer auf seine Herkunft. Und wenn wir hier von Stolz und Herkunft reden, dazu gleich dann noch später mehr. Und so ist es dann, dass halt auf Konzerten von Finch Asozial zum Beispiel Ostdeutschland skandiert wird. Videos wie Fans von Dynamo Dresden mit eben jenen Schlachtruf, die die Auswärtsblöcke in westdeutschen Stadien einnehmen, beim HSV oder so durch Karlsruhe spazieren, die gehen immer wieder viral. Sie gehen immer wieder viral und das löst natürlich etwas aus. Das sehen Leute und sagen, boah, das ist cool, mit der Simson in den Sonnenuntergang zu düsen. Und klar, Bilder aus dem Fußballstadion mit 10.000 Dynamo-Fans ist natürlich beeindruckend. Und natürlich gibt es jetzt nicht die ostdeutsche Identität, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit davon geredet habe, was wäre denn die ostdeutsche Identität? Es gibt dort einen Unterschied zwischen Region und ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Leute, die jetzt nicht unbedingt auf dem Dorf im Osten wohnen, werden mit dem, was ich gerade erzählt habe, jetzt relativ wenig Berührungspunkte haben. Und auch ich habe die eher weniger. Mir ist nur dieses Phänomen auf Social Media vor allem aufgefallen und da dachte ich, okay, das ist spannend, vielleicht müsste man mal darüber reden. Und das verbindende Element sind dabei aber dann die Erfahrungen der Eltern, die eben das alle gemeinsam haben, also wenn, sofern sie wirklich ihr Leben lang in Ostdeutschland gewohnt haben, nämlich, dass sie alle zusammen in der DDR aufgewachsen sind, halt ein einheitliches System, was konträr zu dem in Westdeutschland war. Und dann eben der von mir vorher schon angesprochene geprägte Blick aus Westdeutschland auf den Osten. Und somit schafft man sich da quasi eine Subkultur. Es ist cool, Ossi zu sein, man ist anders und man hebt sich damit ab. Und man zeigt, wir sind eins und das ist unsere Identität, wir sind Ostdeutsche. Und wir finden das gut so. Und ihr könnt mal gepflegt euer Maul halten. Und da gibt es natürlich auch eine Gefahr. Und wenn ich vorhin darüber geredet habe, dass Leute stolz darauf sind, aus dem Osten zu kommen, dann sind wir da natürlich bei einer gewissen Form von Lokalpatriotismus, was jetzt an sich nichts Schlechtes ist. Also Wohnort schafft eben Zuneigung und Identität. Man fühlt sich mit den Orten, wo man herkommt, verbunden. Und das ist jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlechtes. Schlimm ist es dann, wenn man sich dahingehend dann als etwas Besseres darstellt oder eben elitär wird. Und gleichzeitig macht einen das natürlich ein wenig angreifbar für Leute, die genau daraus versuchen, Profit zu schlagen. So gab es zum Beispiel während des Thüringen-Wahlkampfs der AfD zur Landtagswahl letztes Jahr, gab es eine Simson-Tour mit Björn Höcke. So, der Typ hat jetzt mit Ostdeutschland eigentlich nichts am Hut, er kommt aus dem Westen. Und macht sich dann genau diese Identität und diese neue Ostalgiewelle zu seinem und sagt, hier, ich fahre mit euch Simme, ich bin einer von euch und nimmt sich dieser Identität dann noch an. Und da kann man natürlich nochmal rangehen und sagen, das ist vielleicht auch davon geprägt, dass man etwas wegnimmt. Von der DDR ist nicht mehr viel übrig. Klar, es gab viele schlimme Dinge, aber es gab halt auch einige positive Dinge. Aber viele haben das Gefühl, dass es, also die DDR wurde quasi einfach beiseite geputzt und selbst die positiven Dinge haben sich im Westdeutschland zumindest überhaupt nicht durchgesetzt und auch im Osten sind sie lange Zeit nicht so beliebt gewesen oder beziehungsweise vielleicht auch gar nicht erwünscht. Und diese Angst vor Verlust spielt dann natürlich eine Rolle und dann kann man, wenn man sich halt so hinstellt und sagt, hier, ich bin einer von euch und ich fahre mit euch Simson und so weiter, damit zieht man dann genau darauf ab. Und das ist eine Gefahr, die damit hingeht, wenn man Identitäten wieder aufleben lässt und vor allem in dieser Form, wenn sie auch noch an einen gewissen Stolz der Herkunft geprägt ist, der jetzt nichts erstmal mit Nationalstolz zu tun ist. Also die ostdeutsche Identität beruht nicht darauf, dass man sagt, ich bin ehemaliger DDR-Bürger, sondern sie beruht darauf, dass man aus einer Region kommt, wo viele Leute die gleiche Erfahrung gemacht haben und man besinnt sich darauf zurück. Aber wie gesagt, man muss aufpassen. Nun möchte ich mit euch zum zweiten Thema übergehen. Es ist jetzt ein harter Cut, aber am Ende geht es auch wieder um Identität. Und zwar hat Taylor Swift ein neues Album rausgebracht. Ich weiß, ich bin ein wenig late to the party und zugegebenermaßen jetzt auch nicht so tief drin im Fan-Dasein von Taylor Swift. Also vielleicht ein kleiner verkappter Swiftie. Würde ich zugeben, es gibt ein paar Lieder, die höre ich gerne. Aber so richtig tief bin ich nicht drin. Allerdings, wenn die vielleicht größte Künstlerin der Gegenwart ein neues Album raushaut, dann bin ich natürlich als popkulturell anfälliger Mensch dafür offen, mir das anzuhören. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe gerade eben schon Swifties angesprochen. Darauf gehe ich später ein. Also erstmal ein bisschen was zum Album. Ich habe es mir, wie gesagt, angehört. Es ist, ja, es ist das 12. Studioalbum von Taylor Swift. Und es ist viel drin, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Also ein Album wie eine Tasse Pfefferminztee. Es ist der Opener, The Fate of Ophelia, das ist so eine eingängige, tanzbare Popnummer. Und das nimmt einen gleich so ein bisschen mit in die Stimmung des Albums. Und es ist warm, es ist ein warmes Album, eben wie Pfefferminztee. Textlich ist für mich das Lied Father Figure am spannendsten, weil sie singt da so ein bisschen über eine Geschichte, vielleicht auch ihre eigene, über eine Art Vaterfigur, wobei, dass man vielleicht Vaterfigur jetzt hier im übertragenen Sinne betrachten muss, welche sich halt eben als Beschützer darstellt und als der große Dealmaker. Aber dabei geht es am Ende nur um den eigenen Profit und so. Das ist das Lied, wo ich so den Text am spannendsten finde. Und wie ihr sicherlich von woanders, ich muss jetzt nicht dieses Album in Einzelteile zerlegen, dafür bin ich wirklich ein bisschen zu spät. Wie ihr schon mitbekommen habt, sie singt über den Penis von Travis Kelce und so ein bisschen über alles Mögliche. Und da kommen wir, genau, alles Mögliche ist ein gutes Stichwort bei Taylor Swift. Das ist das, was sie ausmacht. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass jede Generation hat ihre Helden und wir haben nun Taylor Swift. Und sie hat ihre Swifties und das ist jetzt erstmal normal, dass Leute in der Größe Fans haben. Und es ist auch normal, dass die sich ab einem gewissen Punkt dann auch einen Namen geben. So, und wie gesagt, sie ist die größte Popmusikerin der Gegenwart, sie ist Person of the Year 2023 und dennoch fragt man sich, gerade wenn man dieses Album auch hört, es ist jetzt nicht so, dass man, das haut einen jetzt nicht vom Hocker. Wie ein Pfefferminztee, der haut einen jetzt auch nicht vom Hocker. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das ist das Geilste, was ich je getrunken habe. Und bei Taylor Swift ist es so, dass man sagt, okay, das ist nicht das Geilste, was ich je gehört habe. Aber trotzdem geht dieses Album durch die Decke. In den Top 10 Charts sind irgendwie 5, 6, 7, 8 Songs von ihrem neuen Album drin. Das ist Wahnsinn. Und nun hat man halt die Swifties, die es geschafft haben, um Taylor Swift eine Identität aufzubauen, als Gruppe und gleichzeitig sie auch als Identifikationsfigur darzustellen. Und beim ersten Blick stellt man dann fest, okay, es gibt dort eigentlich keine Gemeinsamkeiten. Also warum himmelt man sie so auf diesen Ebenen an? Und das ist gar nicht wie jetzt zum Beispiel Leute, die Oasis-Fans sind. Also Oasis war jetzt auf Tour und da gab es dann den Gag im Internet, dass man sagt, ja, das ist die Eras-Tour für Boomer. Soweit würde ich nicht gehen, das ist vielleicht gar nicht vergleichbar. Weil auf der einen Seite bei Oasis hat man diese gottähnlichen Gestalten, die sich selber in etwa so sehen, auf der Bühne, die so arrogant und unnahbar wirken, dass es da wirklich ein ganz großes Hierarchiegefälle gibt zwischen Künstler auf der Bühne und Fans und Publikum oder so wie Leute wie ich, die keine Karten bekommen haben, Fans zu Hause vor dem Bildschirm, weil die sind so unerreichbar. Und von der Größe her müsste Taylor Swift noch viel unerreichbarer sein, aber genau das ist nicht das Image. Und wenn man sich das halt anguckt, dann haben wir auf der einen Seite Taylor Swift, die Ikone, die Milliardärin, Popstar und in gewissermaßen auch unerreichbar. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Swifties, das sind dann meist junge Frauen und Mädchen, halt normallos, ohne Privatjet. Und da gibt es keine Überschneidung auf den ersten Blick. Und dann schaut man sich die Texte von Taylor Swift an. In ihren Texten geht es um die Probleme, die nun mal alle, die, so wie wir auch alle, ihren inneren Teenager noch in sich haben. Taylor Swift hat Liebesprobleme, über die sie singt. Taylor Swift ist verliebt und darüber singt sie auch. Taylor Swift hat, wie gesagt, Probleme mit Leuten, die sie dann ein Stück weit ausgebeutet haben oder sie verarscht haben, und darüber singt sie. Und damit schafft sie genau dieses nahbare Image. Sie ist das Mädchen von nebenan, sie ist unsere beste Freundin Tay-Tay. Und so schafft sie es halt, dass wir dort zu den Konzerten gehen oder diese Konzerte auf Instagram, TikTok, sonst wo, YouTube sehen und nicht das Gefühl haben, da ist diese unerreichbare Pop-Diva, die über allem steht, sondern da ist das Mädchen von nebenan, was auf der Bühne ist und die, und jetzt merkt man, dass ich alt bin, die aus dem CD-Player heraus unsere beste Freundin ist, mit der wir über alles reden können. Und so schaffen sich die Swifties um Taylor Swift eben ihre Identität so ein bisschen raus, indem sie eine Figur haben, zu der sie aufgucken können, die sie als Vorbild haben, aber die nicht unerreichbar scheint, sondern eben nahbar. Und das ist eine Dynamik, ich bin mir gar nicht sicher, ob das von Taylor Swift so gewünscht wurde oder ob das von vornherein der Plan war, sondern das ist etwas, was sich so ein bisschen selbst ergeben hat und wo Swifties mit ihrer Identität als Swiftie selbstverständlich nicht alleine sind, sondern wir reden ja hier von Millionen Menschen, die auch alle das Gleiche durchmachen und auch alle das gleiche Gefühl haben. Und selbst wenn Taylor Swift keinen persönlichen Kontakt mit diesen Leuten hat, ist sie ja trotzdem persönlich für sie da. Und dann könnte man sich einen Dialog zwischen Swifties in etwa folgendermaßen vorstellen. Swiftie A sagt, oh, ich habe das und das Problem, und dann sagt Swiftie B, ja, darüber hat Taylor ja auch gesungen in dem und dem Lied. Und gleichzeitig, wie gesagt, ihre Texte sind nahbar und ich gebe zu, auch ich höre ab und zu Taylor Swift, mein Lieblingslied von ihr ist Anti-Hero. Hört mal rein, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Und nun kommen wir dazu, wenn man versucht, auf Krampf eine Identität zu schaffen, weil es zum einen bitter nötig ist, um sich zu vermarkten, und zum anderen, weil es auch einfach bitter nötig ist, um nicht dauernd vergessen zu werden. Ihr könnt euch denken, worum es geht, um den FC Augsburg. Und ja, der Switch von Taylor Swift zu Fußball ist vielleicht ganz groß, und von Taylor Swift zu Augsburg noch viel größer. Und der FC Augsburg hat sich jetzt was Neues gedacht, nämlich die Fuggerstädter wollen jetzt Römerstädter werden. Und wenn man an Fußball und Römer denkt, dann denkt man an Lazio, an die AS Rom, an Francesco Totti oder vielleicht noch mit deutschem Bezug an Eintracht Frankfurt, die auf dem Römer ihre Erfolge in der Europa League gefeiert haben und den DFB-Pokal. Aber wie kommt jetzt der FC Augsburg zum Römer-Dasein? Und das begann alles in etwa letztes Jahr. Da hat man dann ein Sonderntrikot rausgebracht, das Römer-Trikot, um auf die historische Verbindung zwischen der Stadt Augsburg und Rom, dem alten Rom einfach, hinzuweisen. Und das Ding ging durch die Decke, weil jedes einigermaßen schön aussehende Sondertrikot oder selbst, sind wir mal ehrlich, selbst das furchtbar hässliche Auswärtstrikot des BVBs wird besprochen, und es gibt genug Leute, die das kaufen, weil es dann doch irgendwo cool ist. Und wenn der FC Augsburg ein Römer-Trikot rausbringt, ja, das ist ein Ding. Das ist so, als wenn die graue Maus plötzlich pink trägt. So. Und genau das haben sie ja dann gemacht mit ihrem Römer-Trikot, nämlich ein Stilwechsel. Und jetzt in der Sommerpause haben sie das nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und warum ist das jetzt aber notwendig? Warum ist es notwendig, dass man sich selber eine Identität schafft? Und da gucken wir uns dann einfach mal die Historie des FC Augsburg seit dem Bundesliga-Aufstieg an. Seitdem ich zum Beispiel die Mannschaft FC Augsburg auch kenne, als Hertha-Fan, sie sind nämlich gleichzeitig aufgestiegen. Im letzten Spiel der zweiten Bundesliga-Saison 2010-11 hat Augsburg im Berliner Olympiastadion 2-1 verloren. Und darüber habe ich mich natürlich damals gefreut. Und für euch war ich quasi als Zeuge vor Ort, um heute darüber reden zu können. Und dieser Verein hat jetzt keine starke Identität. Das ist der FC Augsburg, da weiß man nicht so richtig, also wo kann man sie einordnen? Resultate im unteren Mittelmaß, mal geht etwas mehr, mal darf man von Europa träumen. Und wir reden dann nicht von Champions League, sondern von Gruppenphase Europa League. Und es gibt auch nicht besonders viele Geschichten zu erzählen vom FC Augsburg. Es gibt nicht krasse Spieler, die von da kommen. So, wenn man sich Mainz 05 anguckt, die haben die Bruchweg Boys, die haben Kloppo und Tuchel. Und der FC Augsburg hat vielleicht noch, wenn man ein bisschen zurückdenkt, Jan Ingvar Carlsen Bracker, aber auch nur aufgrund des Namens und nicht, weil der jetzt irgendwie leistungstechnisch groß herausgestochen hat. Und trotzdem ist Augsburg, wie ihr bereits erwähnt, seit 14 Jahren in der Bundesliga und da noch nicht groß aufgefallen. Und gleichzeitig ist 14 Jahre auf eine sehr lange Bundesliga-Geschichte hin jetzt auch nicht so viel. Also da gibt es tausende Geschichten zu erzählen und gefühlt handelt nicht eine vom FC Augsburg. Und Augsburg dachte sich nun, okay, Mainz hat wie gesagt Klopp und Tuchel, Freiburg hat Christian Streich und Nils Petersen, Kaiserslautern hat den Betzenberg und wir sind jetzt die Römer. Und man denkt sich erstmal, hä? Okay, wo kommt das denn jetzt her? Und sie begründen es ganz gut, die Stadt Augsburg, römische Tradition und so weiter und das Römer-Trikot. Nur dann wird es etwas verrückt. Nämlich, man reitet diese Römerschiene wirklich konsequent bis zum Schluss durch. Es gibt jetzt nicht nur das Römer-Trikot, es gibt auch die Römer-Kollektion. Und es gibt auch den Römer-Stadion-Tunnel in der WWK-Arena. Der sieht an sich auch ganz schick aus. Ihr müsst euch das so vorstellen, man hat oben einmal das beleuchtete Wappen des FC Augsburg, dann eine dunkle Decke und am Rand ist mit Licht gearbeitet worden und so mediterrane Verfliesung, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Dann gibt es ein Gatter, was aussieht wie ein Arenator und über dem Tunnel steht dann noch mit Leuchtschrift Kämpfen und Siegen. Und so präsentiert dann der FC Augsburg halt den Spielertunnel im Römer-Look. Und man denkt sich halt im ersten Moment, wie gesagt, ganz cool, sieht auch ganz schick aus. Und das Römer-Trikot ist ja auch ganz schick. Aber warum? Und das ist halt etwas, was man sich halt fragt. Und da fängt es dann halt an zu hinken. Wie gesagt, viele Vereine haben eine gewisse Identität, die von selbst gewachsen ist. Entweder durch eine gewisse Herkunft, um jetzt den Bogen zu unseren vorherigen Themen zu schlagen. Entweder um über eine gewisse Herkunft, da haben wir die Vereine aus dem Pott. Ja, da haben wir dann den VfL Bochum, wir haben Rot-Weiß-Essen, wir haben Schalke, wir haben Dortmund. So, da weiß man, Malocha-Vereine, Arbeiterfußball, da wird das gelebt. Da ist dieser Verein religionsähnlich. Das sind Kathedralen des Fußballs und das ist total egal, wenn man jetzt das Stadion einer Kastropper in Bochum mit der WWK-Arena vergleicht, dann sind die sich recht ähnlich. Aber trotzdem ist das Stadion einer Kastropper deutlich präsenter und hat vom Namen her einen größeren Klang. Da denkt man bei Bochum an Grönemeyer und so weiter. Obwohl der sportliche Erfolg ausbleibt. Dann gibt es Vereine wie den HSV, die schon alleine aufgrund ihrer Historie eine riesige Identität haben. Das ist der Verein von Uwe Seeler. Das ist der Verein, der in den 70er und 80er Jahren sehr erfolgreichen Fußball gespielt hat. Und das ist der Verein, der es 10 Jahre lang versucht hat, bis es dann endlich geschafft haben, abzusteigen. Und auch ich als Hertha-Fan weiß natürlich, wenn wir hier bei Abstieg reden, müssen wir auch über Hertha BSC reden. Aber auch dort ist eine sehr interessante Identität zu sehen. Nämlich eine, wo man sieht, dass Identität und Verbindung zum Verein auch wirklich von der sportlichen Leistung her unabhängig stattfinden kann. Nämlich, dass plötzlich ist Hertha BSC cool, obwohl in diesem Verein wirklich gar nichts läuft. Wir befinden uns da in einem Downfall, der die letzten 5 Jahre einfach andauert. Es wird von Jahr zu Jahr schlechter. Und trotzdem sind dann Leute wie Rapper wie Chiagu oder Sohobani oder auch Paula Hartmann, die eben nochmal ein anderes Licht auf diesen Verein werfen. Das ist dann Street, das ist Berlin. Das ist cool, Hertha-Fan zu sein, obwohl diese Mannschaft wirklich nichts dafür tut. Und dann gibt es natürlich noch Vereine, die sind zu groß zum Sterben. wie der FC Kaiserslautern oder so, der Verein von Betzenberg, der Verein von Fritz Walter, der Kapitän des ersten WM-Titels. Und das fehlt dem FC Augsburg. All das fehlt dem FC Augsburg. Der hat wirklich, was Identität angeht, ein großes Nachholproblem. Und jetzt versucht man das halt, das, was man über die letzten Jahre sportlich nicht geschafft hat, nämlich mitreißenden Fußball zu spielen. Also Augsburg ist auch wirklich immer nicht schön mit anzusehen gewesen. Das ist Rumpelfußball, ergebnisorientiert. Man bleibt in der Bundesliga und sportlich gesehen natürlich gut, aber da fehlt dann ein bisschen was. Und nun holt man sich den Kult nach Augsburg. Es muss alles kultig sein im Fußball. Steffen Baumgart und Union lassen da natürlich auch grüßen. Und die Augsburger sind das halt mit Römer-Trikot angekündigt durch den Kultsänger Roy Bianco von der Italo-Schlagerband Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Und gleichzeitig holt man dann auch noch den Kulttrainer Sandro Wagner, den Centurio an der Seitenlinie, der nun wirklich auch nochmal strahlt. Ja, der sich am zweiten Spieltag oder zum Anfang der Saison auf jeden Fall hingesetzt hat und gesagt hat, ich weiß nicht, warum wir nicht gegen Bayern gewinnen sollen. Unser Kader, der Kader des FC Augsburgs, wohlgemerkt, ist auf keiner Position schlechter besetzt als der vom FC Bayern München. Und ja, dann denkt man sich am Ende auch nur, die spinnen die Römer, um mit Asterix aufzuhören. Das war die erste Folge von Flachkörper. Ich hoffe, euch hat der Start gefallen. Dieses Format soll jetzt in etwa alle 2 Wochen sein. Ich werde gleich noch ein kleines Schlussfazit zum Thema Identität ziehen. Nur das waren jetzt erstmal die Themen. Also wir halten mal fest, Identität kann wieder neu aufblühen. Identität kann aber auch um etwas herum geschaffen werden oder man versucht auf Zwang eine Identität zu schaffen. Und all das ist natürlich etwas, was sowohl gesellschaftlich als auch politisch oder popkulturell eine Rolle spielt. Und am Ende ist es natürlich völlig verständlich, dass wir nach Identität suchen, weil man will ja irgendwo dazugehören und man will ja auch Teil von etwas sein und am Ende geht es bei Identität aber auch um Vermarktung. Es geht darum, einen Fußballclub zu vermarkten, es geht darum, eine Sängerin zu vermarkten oder es geht darum, eine Lebenseinstellung oder sich selbst in dieser zu vermarkten. Und das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Denkt gerne darüber nach. Wir tauchen nun quasi wieder auf aus unserem kleinen Tauchgang hier heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir hören uns in 2 Wochen. Auf bald!